No sympathy for the devil. Im Mai 1770 reiste die österreichische Erzherzogin Maria Antonia mit 300 Pferden von Wien nach Paris, um als Marie Antoinette Dauphine von Frankreich zu werden. Die Verwandlung der kaiserlichen Prinzessin in die französische Thronfolgerin fand auf einer Rheininsel bei Straßburg in einem eigens gezimmerten Holzpalais statt. Die Fürstin betrat es als Deutsche, sie verließ es als Französin. Dabei wurde sie vollständig ausgezogen und wieder eingekleidet. Der Holzpalast war mit kostbaren Tapisserien verziert, darunter Brüsseler Gobelins nach Cartons von Raphael, die bis heute kostbarsten Wandteppiche der Welt. Goethe, Student in Straßburg, allseitig interessiert für Gotik und Volkslieder, unter dem Einfluss des brillanten Johann Gottfried Herder, den er soeben kennengelernt hatte und an dessen avantgardistischen Lippen er hing, wollte die Teppiche unbedingt sehen. Einige Studenten legten zusammen und bestachen die Wärter für Zutritt ins zeremonielle Heiligtum. Stefan Zweig war dabei für seine Biografie Marie Antoinettes. Und einer besonders, hochgewachsen, freien, leidenschaftlichen Blicks, die Aura des Genius über der männlichen Stirn, kann sich nicht satt sehen an den köstlichen Gobelins, die nach Raphaels Cantons gefertigt sind. Sie erregen in dem Jüngling, dem sich soeben am Straßburger Münster der Geist der Gotik offenbart hatte, stürmische Lust, mit gleicher Liebe klassische Kunst zu begreifen. Aus dem Stand folgen feurige Raphael-Vorträge für die weniger beredten Kommilitonen. Der Genius begreift eben alles augenblicklich. Doch schon im nächsten Zimmer, dem Zentralraum, wo die Erzherzogin ihre Kleider wechseln soll, ändert sich die Stimmung. Goethe stoppt den Redefluss. Wir sind immer noch bei Zweig. Die starke dunkle Braue wölkt sich fast zornig über dem eben noch befeuerten Blick. Was war geschehen? Wir übergeben nun das Wort an Goethe selbst, der den Moment 42 Jahre später in Dichtung und Wahrheit beschreibt. Höchst erfreulich und erquicklich fand ich diese Nebensäle, desto schrecklicher aber den Hauptsaal. Diesen hatte man mit viel größeren, glänzendern, reichern und von gedrängten Zieraten umgebenen Hautelissen behängt, die nach Gemälden neuerer Franzosen gewirkt waren. Nun hätte ich mich wohl auch mit dieser Manier befreundet, weil meine Empfindung wie mein Urteil nicht leicht etwas völlig ausschloss, aber äußerst empörte mich der Gegenstand. Diese Bilder enthielten die Geschichte von Jason, Medea und Kreusa und also ein Beispiel der unglücklichsten Heirat. Zur Linken des Throns sah man die mit dem grausamsten Tode ringende Braut, umgeben von jammervollen Teilnehmenden. Zur Rechten entsetzte sich der Vater über die ermordeten Kinder zu seinen Füßen, während die Furie auf dem Drachenwagen in die Luft zog. Und damit ja dem Grausamen und Abscheulichen nicht auch ein Abgeschmacktes fehle, so ringelte sich hinter dem roten Samt des goldgestickten Thronrückens rechter Hand der weiße Schweif jenes Zauberstiers hervor, inzwischen die feuerspeiende Bestie selbst und der sie bekämpfende Jason von jener kostbaren Draperie gänzlich bedeckt waren. Kreusa, eine korinthische Fürstin, sollte die neue Frau des Argonauten Jason werden, der schon mit Medea verheiratet war. Medea schenkte der Zweitfrau zur Hochzeit ein mit Gift präpariertes Brautkleid, das Kreusa von innen verzehrte. Dann ermordete sie Jason und ihre gemeinsamen Kinder, nicht die zartfühlendste mythologische Parallele für eine Hochzeitsvorbereitung, wie sie auf Marie Antoinette wartete. Der zornige Student kann es kaum glauben. Nun aber ein Missgriff wie der im großen Saale brachte mich ganz aus der Fassung. Und ich forderte, lebhaft und heftig, meine Gefährten zu Zeugen auf eines solchen Verbrechens gegen Geschmack und Gefühl. »Was?« rief ich aus, ohne mich um die Umstehenden zu bekümmern, ist es erlaubt, einer jungen Königin das Beispiel der grässlichsten Hochzeit, die vielleicht jemals vollzogen worden, bei dem ersten Schritt in ihr Land so unbesonnen vors Auge zu bringen? Gibt es denn unter den französischen Architekten, Dekorateuren, Tapezierern gar keinen Menschen, der begreift, dass Bilder etwas vorstellen, dass Bilder auf Sinn und Gefühl wirken, dass sie Eindrücke machen, dass sie Ahndungen erregen? Dass Bilder etwas vorstellen, dass Bilder auf Sinn und Gefühl wirken, dass sie Eindrücke machen, das ist die vielleicht wichtigste Maxime für Goethe als Beschreiber und Kritiker von bildender Kunst. Aus ihr folgt beispielsweise sein tiefes Befremden vor der Bologneser Barockmalerei, vor allem Guido Renis auf der italienischen Reise 1786. Ein großes Hindernis der reinen Betrachtung und der unmittelbaren Einsicht sind die meist unsinnigen Gegenstände der Bilder, über die man toll wird, indem man sie verehren und lieben möchte. Es ist, als da sich die Kinder Gottes mit den Töchtern der Menschen vermählten, daraus entstanden mancherlei Ungeheuer. Indem der himmlische Sinn des Guido, sein Pinsel, der nur das Vollkommenste, was geschaut werden kann, hätte malen sollen, dich anzieht, so möchtest du gleich die Augen von den abscheulich dummen, mit keinen Scheltworten der Welt genug zu erniedrigenden Gegenständen wegkehren. Und so geht es durchaus. Man ist immer auf der Anatomie, dem Rabensteine, dem Schindanger, immer Leiden des Helden, niemals Handlung, nie ein gegenwärtig Interesse, immer etwas fantastisch von außen Erwartetes. Entweder Missetäter oder Verzuckte, Verbrecher oder Narren, wo denn der Maler, um sich zu retten, einen nackten Kerl, eine hübsche Zuschauerin herbeischleppt, allenfalls seine geistlichen Helden als Gliedermänner traktiert und ihnen recht schöne Faltenmäntel überwirft. Da ist nichts, was einen menschlichen Begriff gäbe. Goethes viel spätere Kritik an den depressiven Winterbildern der Romantiker wie Caspar David Friedrich oder Carl Friedrich Lessing beginnt immer bei den Sujets, bei dem, was sie vorstellen, welche Ahndungen sie erregen. Winter als Kälte und Tod, nicht als Zeit für frohes Schlittschuhlaufen wie bei den Holländern. Wenn Künstler mit dem Tod sympathisieren, haben sie schon verloren. Und natürlich wusste auch jeder Leser von Dichtung und Wahrheit im Jahr 1812, wie es Marie-Antoinette ergangen war. Aus Ahndungen war Wirklichkeit geworden. Sag mir, was ein Hypochondrist für ein wunderlicher Kunstfreund ist. In Bildergalerien geht er spazieren vor lauter Gemälden, die ihn vexieren. Krönungstag. Beginnen wir mit einer Behauptung. Das erzählerisch raffinierteste, was Goethe überhaupt geschrieben hat, ist das fünfte Buch von Dichtung und Wahrheit. Hier sind zwei Geschichten aufs Zarteste miteinander verwoben, die erste Liebe des 14-jährigen Knaben und die Wahl und Krönung des römischen Königs, späteren Kaisers, Josephs II. Im Frühjahr 1764. Dieser sich mit allen Zurüstungen über Monate erstreckende symbolisch-zeremonielle Vorgang machte, wie Goethe rückblickend schrieb, das durch so viele Pergamente, Papiere und Bücher beinahe verschüttete Deutsche Reich wieder für einen Augenblick lebendig. In diesen, die Reichsstadt Frankfurt aufwühlenden Wochen, beginnt Goethe zum ersten Mal in seinem Leben auszugehen. Er lernt junge Leute aus anderen Schichten kennen, die weniger Geld haben als er. Gemeinsame Gelage werden mit dem Verkauf von Gelegenheitsgedichten zu Hochzeiten und Beerdigungen finanziert, die das gut ausgebildete Bürgerkind mit großer Leichtigkeit erstellt. Gleichzeitig kann der kleine Mann das aktuelle politische Spektakel brillant erklären, dank einem Juristenvater, der ihn zum Studium des Reichsrechts anhält und ihn ein Tagebuch der komplexen Vorgänge anlegen lässt. Gretchen, das einzige Mädchen des Freundeskreises, wurde der erste bleibende Eindruck, den ein weibliches Wesen auf mich gemacht hatte. Goethe verbringt jede freie Minute mit seinen neuen Freunden, und einmal vergisst man über all dem Reden von Kurfürsten, Kutschen und Einzügen die Zeit. Es ist schon über Mitternacht, Goethe hat seinen Schlüssel nicht bei sich. Ohne das größte Aufsehen zu erregen, konnte ich nicht ins Haus. Man beschließt, bis zum Morgen zusammenzubleiben. Die Stunden ziehen sich, am Ende nickt man doch ein. Ich saß in der Fensterecke hinter dem Tische und Gretchen neben mir. Wir unterhielten uns leise, aber endlich übermannte auch sie der Schlaf. Sie lehnte ihr Köpfchen an meine Schulter und war gleich eingeschlummert. So saß ich nun allein, wachend, in der wunderlichsten Lage, in der auch mich der freundliche Bruder des Todes zu beruhigen wusste. Ich schlief ein, und als ich wieder erwachte, war es schon heller Tag. Gretchen stand vor dem Spiegel und rückte ihr Häubchen zurechte. Sie war liebenswürdiger als je und drückte mir, als ich schied, gar herzlich die Hände. Ich schlich durch einen Umweg nach unserem Hause, denn an der Seite, nach dem kleinen Hirschgraben zu, hatte sich mein Vater in der Mauer ein kleines Guckfenster, nicht ohne Widerspruch des Nachbarn, angelegt. Diese Seite vermieden wir, wenn wir nach Hause kommend von ihm nicht bemerkt sein wollten. Meine Mutter, deren Vermittelung uns immer zugute kam, hatte meine Abwesenheit des Morgens beim Tee durch ein frühzeitiges Ausgehen meiner zu beschönigen gesucht, und ich empfand also von dieser unschuldigen Nacht keine unangenehmen Folgen. Unterdessen rückt der eigentliche Krönungstag heran, Straße und Plätze füllen sich mit Menschenmassen. Goethe, Enkel eines Schöffen, hat einen privilegierten Aussichtsplatz, er darf in den Römer, wohin sich der Zug der Monarchen nach der eigentlichen Krönung mit feierlicher Langsamkeit zum Festbankett bewegt. Ältere Personen, welche der Krönung Franz des Ersten beigewohnt, erzählten, Maria Theresia, über die Maßen schön, habe jener Feierlichkeit an einem Balkonfenster des Hauses Frauenstein gleich neben dem Römer zugesehen. Als nun ihr Gemahl in der seltsamen Verkleidung aus dem Dome zurückgekommen und sich ihr sozusagen als ein Gespenst Karls des Großen dargestellt, habe er wie zum Scherz beide Hände erhoben und ihr den Reichsapfel, den Zepter und die wundersamen Handschuhe hingewiesen, worüber sie in ein unendliches Lachen ausgebrochen, welches dem ganzen zuschauenden Volke zur größten Freude und Erbauung gedient, indem es darin das gute und natürliche Ehegattenverhältnis des allerhöchsten Paares der Christenheit mit Augen zu sehen gewürdiget worden. Als aber die Kaiserin, ihren Gemahl zu begrüßen, das Schnupftuch geschwungen und ihm selbst ein lautes »Vivat« zugerufen, sei der Enthusiasmus und der Jubel des Volks aufs Höchste gestiegen, so dass das Freudengeschrei gar kein Ende finden können. Der uralte Ritus wurde für einen Moment überspielt von menschlicher Nähe. Das ist ein Funktionsmodus von Monarchie bis heute. Und solch ein Moment wiederholt sich auch jetzt, am 3. April 1764, als der frisch gekrönte König und sein Vater, der Kaiser, den Römer betreten. Der Vater trägt einen neuen nachgebildeten Ornat, der Sohn muss die originalen, aus dem Mittelalter stammenden Gewänder tragen, die schwere Krone und die alten Insignien. Endlich kamen auch die beiden Majestäten herauf. Des Kaisers Hausornat von purpurfarbener Seide, mit Perlen und Steinen reich geziert, sowie Krone, Zepter und Reichsapfel fielen wohl in die Augen. Denn alles war neu daran und die Nachahmung des Altertums geschmackvoll. So bewegte er sich auch in seinem Anzuge ganz bequem, und sein treuherzig würdiges Gesicht gab zugleich den Kaiser und den Vater zu erkennen. Der junge König hingegen schleppte sich in den ungeheuren Gewandstücken mit den Kleinodien Karls des Großen wie in einer Verkleidung einher, so dass er selbst, von Zeit zu Zeit seinen Vater ansehend, sich des Lächelns nicht enthalten konnte. Die Krone, welche man sehr hatte füttern müssen, stand wie ein übergreifendes Dach vom Kopf ab. Der Kaiser ist ein Familienvater, der Sohn zeigt ein Lächeln, das die Zeremonie auflockert, und Goethe, hübsch angezogen auch er, ist ganz nah dran. Schon am Tag nach der Krönung endet die erste Verliebtheit mit einem Donnerschlag. Freunde von Goethes neuen Freunden werden verschiedener Verbrechen wie Urkundenfälschung beschuldigt. Es scheint, als sei er in schlechte Gesellschaft und damit selbst ins Zwielicht geraten. Gretchen verschwindet aus der Stadt. Die Historiker aber sind sich bis heute nicht sicher, ob es dieses Gretchen und ihre Freunde überhaupt gab. Vielleicht hat Goethe, dieser ausgefuchste Erzähler, die ganze Episode erfunden, um dem Heiligen Römischen Reich einen Kontrapunkt zu geben. Alles in der Welt lässt sich ertragen, nur nicht eine Reihe von schönen Tagen. Schweigsamer Dichter. Goethe war nur einmal in Berlin und nur für eine Woche, vom 14. bis zum 21. Mai 1778. Er reiste zusammen mit seinem Herzog Karl August und dem Fürsten Franz von Anhalt-Dessau, dem Schöpfer des Wörlitzer Gartenreichs. Beide waren mit Friedrich dem Großen verwandt, der ihre Territorien als Teil seiner Einflusszone misstrauisch im Auge behielt. Im Kriegsfall hatten sie als Vorgelände und Reservoir für Soldatenwerbungen zu dienen. Karl August trat später in die preußische Armee ein. Goethe war Weimarer Kriegskommissar und musste sich mit Aushebungen junger Männer für die Armee des übermächtigen Nachbarn herumschlagen. Kurz danach, 1780, polemisierte der große König, der sich als Philosoph, als Intellektueller verstand, gegen Goethes regellosen Götz von Berliching, der seinem klassizistischen Geschmack zuwider war. Das Frühjahr 1778 war ein politisch angespannter Moment, denn Friedrich wollte die Einverleibung Bayerns in das Habsburger Reich verhindern, die Josef II. Nach einem Erbfall in München anstrebte. Sollte Weimar bei einem preußischen Krieg gegen Österreich mittun? Das war die Frage, die mit einem Ortstermin in Berlin sondiert werden sollte. Goethe und Fürst Franz wollten Karl August von dem militärischen Abenteuer abbringen. Diesmal mit Erfolg. Während der Berliner Tage wurde Goethe, der berühmte Autor, der Favorit des Weimarer Herzogs, von interessierten Beobachtern als schweigsam und stolz beschrieben. Graf Lehndorff, Kammerherr der Königin, berichtet von einem Essen beim Prinzen Heinrich, wo er Goethes Tischnachbar war. Ich tue mein Möglichstes, um ihn zum Sprechen zu bringen, aber er ist sehr lakonisch. Er dünkt sich augenscheinlich zu sehr Grand Seigneur, um noch als Dichter zu gelten. Auch unter Schöngeistern war er nicht gesprächiger. Caroline Hempel, die Tochter der Berliner Dichterin Anna-Luise Karsch, schrieb halb enttäuscht an den Poeten Gleim: Das weiß ich, dass in seinen großen, hellen Augen der ganze Goethe strahlte. Nicht der flammende, zugreifende, ungenügsame Goethe, der welcher Lotten Brot schneiden sah. Der war's ungefähr, nur dass sein Mund stumm blieb und Goethe stumm blieb beim Eintritt, beim Umarmen und einiger Wendung bis zum Sitze, da denn meine Mutter die erste Frage an ihn tat. Ich hätte gar zu gern die Hand auf seine liebe Brust gelegt, ob nur sein Herz auch das geschlagen hätte, was sein seraphgleiches Stummsein verkündigte. Aber der Mensch wirft so viel Respekt aus seinen Augen, dass ich mich kaum traute, in seiner Gegenwart zu bleiben. Die Schweigsamkeit war kalkuliert. Sie war als Vorsicht eine Wirkung des großen Königs, der schon bei seinen Truppen in Schlesien war. Goethe fürchtete Zwischenträger, er wollte sich keine Blöße geben. Auch Briefe sandte er erst ab, als die Reisegesellschaft das preußische Gebiet wieder verlassen hatte. Postüberwachung war zu befürchten. Umso aufmerksamer hat er beobachtet. An seinen Freund, den Kritiker Johann Heinrich Merck, schrieb er im August: »Aber du weißt, wie ich im Anschauen lebe. Es sind mir 1000 Lichter aufgegangen. Und dem alten Fritz bin ich recht nah geworden. Da habe ich sein Wesen gesehen, sein Gold, Silber, Marmor, Affen, Papageien und zerrissene Vorhänge, und hab über den großen Menschen seine eigenen Lumpenhunde resonieren hören.« In Potsdam nämlich konnte Goethe die Schlafzimmer des Königs und Voltaires betreten. Die Geselligkeit beim Prinzen Heinrich, dem Bruder Friedrichs, sammelte eine Art hohenzollerscher Fronde. Alles interessant, alles prekär, alles Gründe, wenig zu reden und viel zu schauen. Goethe zeigt eine Form von Reservatio mentalis, die staatsmännisch-politische Wahrnehmung von Empfindsamkeit bewusst trennt, sie aber auch ins Verhältnis setzt. Wie? Das zeigt ein Brief an Charlotte von Stein aus der zweiten Maihälfte. »Ich dachte heute an des Prinzen Heinrichs Tafel dran, dass ich ihn schreiben müsste. Es ist ein wunderbarer Zustand, eine seltsame Fügung, dass wir hier sind. Durch die Stadt und mancherlei Menschen, Gewerb und Wesen habe ich mich durchgetrieben. Von den Gegenständen selbst, mündlich, mehr. Gleichmut und Reinheit erhalten mir die Götter aufs Schönste, aber dagegen welkt die Blüte des Vertrauens, der Offenheit, der hingebenden Liebe täglich mehr. Sonst war meine Seele wie eine Stadt mit geringen Mauern, die hinter sich eine Zitadelle auf dem Berge hat. Das Schloss bewachte ich, und die Stadt ließ ich in Frieden und Krieg wehrlos. Nun fange ich auch an, die zu befestigen, wäre es nur indes gegen die leichten Truppen. Das Herz als Stadt mit Wall. Das Auge sieht einen gesellschaftlichen Zustand, der ganz auf Macht und Gewalt ausgerichtet ist. Ein beklemmendes Bild der neuen preußischen Großmacht an der Schwelle eines Krieges. Es ist ein schön Gefühl, an der Quelle des Kriegs zu sitzen, in dem Augenblick, da sie überzusprudeln droht. Und die Pracht der Königsstadt und Leben und Ordnung und Überfluss, das nicht wäre, ohne die tausend und tausend Menschen bereit, für sie geopfert zu werden. Menschen, Pferde, Wagen, Geschütz, Zurüstungen, es wimmelt von allem. Wenn ich nur gut erzählen kann von dem großen Uhrwerk, das sich vor einem treibt. Von der Bewegung der Puppen kann man auf die alte Walze FR, Friedericus Rex, gezeichnet mit 1000 Stiften schließen, die diese Melodien eine nach der anderen hervorbringt. Der Staat als Spielwerk, bereit, Menschen zu opfern. In ihm schweigen, schauen, fürchten. Das ist der Aggregatzustand um die historische Größe Friedrich. 30 Jahre später hat Goethe in Dichtung und Wahrheit noch eine andere Wirkung Friedrichs geschildert, die des Stars für ein bürgerliches Publikum im Siebenjährigen Krieg. Und so war ich denn auch preußisch? Oder, um richtiger zu reden, fritzisch gesinnt, denn was ging uns Preußen an? Es war die Persönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüter wirkte. Der erste wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt sei durch Friedrich den Großen und die Taten des Siebenjährigen Kriegs in die deutsche Poesie gekommen, resümierte Goethe. Auch das erlebte er mit eigenem Leib. Als Student in Leipzig spielte er 1767 in einer Aufführung von Lessings Minna von Barnhelm mit, der brandaktuellen Nachkriegskomödie voller sächsischer Preußenironie. »Hab ich euch denn je geraten, wie ihr Kriege führen solltet? Schalt ich euch nach euren Taten, wenn ihr Friede schließen wolltet?«